SRF 1.
Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Das Kleingeschriebene in der großen Asylrevision. Ein Teil der Asylbewerber soll neu von Anfang an arbeiten dürfen. Die Kluft wird immer tiefer. Top-Manager verdienen mehr, Bürzer im Verhältnis immer weniger. In Istanbul griffen Erdogan-Anhänger die Demonstranten an. Werner van Gent geriet dazwischen.
Es war sehr beängstigend eigentlich zu sehen. Und man hat natürlich dann sofort die Frage gestellt, ist das jetzt der Beginn eines wirklich großen Konfliktes?
Der Augenzeugenbericht und die Analyse. Und der Menschheit droht eine große Gefahr. Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken? Damit beschäftigt sich der G8-Gipfel auch. Und wir im Tagesgespräch mit dem leitenden Infektiologen am Berner Inselspital. Rendezvous. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Daniel Hofer. Er hat die Nachrichten.
Die Lohnunterschiede bei den 41 größten börsenkotierten Unternehmen der Schweiz seien im letzten Jahr größer geworden. Dies zeigt eine Studie der Gewerkschaft Unia. So sei im letzten Jahr der höchste Lohn 135 Mal höher gewesen als der tiefste. Die Lohnschere habe sich damit von 1 zu 120 auf 1 zu 135 geöffnet im Vergleich zum Vorjahr. Grund seien die Löhne der Topmanager, diese seien gestiegen, während die tiefsten Löhne gleich geblieben seien. Die Gewerkschaft Unia hat ihre Abstimmungskampagne für die 1 zu 12 Initiative eröffnet, mit der sie den Lohnunterschieden entgegenwirken möchte. Der britische Geheimdienst hat 2009 die Teilnehmer von zwei G20-Gipfeltreffen ausspioniert. Das berichtet die Zeitung The Guardian unter Berufung auf Dokumente des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Snowden hatte dem Guardian bereits Dokumente über die Machenschaften des US-Geheimdienstes NSA zugespielt. Einige Delegationsmitglieder des damaligen Gipfeltreffens hätten Internetcafés benutzt, die zuvor vom britischen Geheimdienst eingerichtet worden seien. So habe man den E-Mail-Verkehr überwachen können. Dies sei im Auftrag des damaligen Premierministers Gordon Brown erfolgt. Die US-Sicherheitsbehörden stellen auch beim Computerhersteller Apple regelmäßig Anfragen über dessen Kunden. Apple teilt mit, im letzten halben Jahr seien zwischen 4.000 und 5.000 Anfragen eingegangen. Die Behörden wollten Auskünfte im Zusammenhang mit Straftaten wie Raub- oder Vermisstenfällen. Es seien aber auch Informationen zu nationalen Sicherheitsfragen erfragt worden. Zuvor hatten bereits Facebook und Microsoft die Öffentlichkeit über die Datenüberwachung der US-Regierung informiert. Die US-Sicherheitsbehörden versuchen im Rahmen der Terrorabwehr weltweit Einblick in Millionen von Internet-Kundendaten zu erhalten. 8 große Schweizer Unternehmen haben eine Vorbildrolle bei der Energiewende. Dies findet die Umweltorganisation WWF. Die Vorreiter sind demnach Coop, Post, Migros, SBB, Swisscom, Swiss Re, UBS sowie die Zürcher Kantonalbank. Sie hätten ein effizientes Strommanagement und ihr Stromverbrauch sei konstant oder gehe sogar zurück. 60% des Schweizer Stroms würde von der Wirtschaft verbraucht. Deshalb habe sie eine Schlüsselrolle auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energiezukunft, so der WWF. Daneben benennt der WWF auch Nachzügler, von denen entweder keine Daten vorliegen oder deren Stromverbrauch steigt. Dazu gehören unter anderem der Stromkonzern Axpo, Nestle und die SRG. Der Elektrotechnik- und Automationskonzern ABB hat seinen neuen Konzernchef in den eigenen Reihen gefunden. Er heißt Ulrich Spieshofer, ist Deutscher und derzeit Chef einer der 5 Konzernsparten. Spieshofer rückt für Joe Hogan nach. Eine Überraschung ist diese Berufung nicht. Spieshofer galt als Favorit für den Posten als ABB-Konzernchef. In der Türkei hat Innenminister Güler den Aufruf zu einem Generalstreik als illegal bezeichnet. Mit diesem Aufruf wird er versucht, die Menschen auf die Straße zu bringen, wirft Güler den Gewerkschaften vor. Die Polizei werde dies nicht zulassen. Anwaltskammern in Istanbul und Ankara erklärten, gestern seien fast 600 Demonstranten vorübergehend festgenommen worden. Die Türkei lebt seit 2 Wochen beispiellose Proteste. Sie richten sich gegen Regierungschef Erdogan. Ihm wird vorgeworfen, das Land zunehmend zu islamisieren. Die italienische Küstenwache hat über das Wochenende über 900 Bootsflüchtlinge gerettet. Jetzt werden weitere Details bekannt, wie einige der Flüchtlinge von Tunesien übers Meer nach Italien gelangten. Überlebende berichten, sie hätten sich an einen Thunfischbehälter geklammert, der von einem Fischkutter gezogen worden sei. 7 Menschen hätten sich nicht festhalten können und seien ertrunken, so die Augenzeugen. Die italienischen Behörden konnten die Nachricht aber bisher nicht bestätigen, da im Meer keine Leichen gefunden wurden. Die Küstenwache konnte 95 Personen retten, die sich an dem Thunfischbehälter festgehalten hatten. Ägyptens Präsident Morsi hat 17 neue Provinzgouverneure ernannt. Darunter hat es 7, die der Muslimbruderschaft angehören. Nun regt sich in der Tempelstadt Luxor Protest gegen den neuen Gouverneur aus den Reihen der Muslimbrüder. Es sei ein Skandal, dass ein radikaler Islamist ausgerechnet in einer Provinz eingesetzt werde, die vom Tourismus lebe, lautet die Kritik. Die Islamistenbewegung, die inzwischen offiziell die Gewalt abgeschworen hat, trägt die Schuld für mehrere blutige Angriffe auf Touristen in den 90er Jahren.
Und so geht es im Rendezvous weiter. Ein Teil der Asylbewerber soll von Anfang an arbeiten können. Wir fragen, wie Bundesrätin Sommaruga's Idee ankommt. Die Spitzenlöhne steigen weiter, trotz Abzockerinitiative und sogar bei sinkenden Gewinnen.
Es scheint fast so, dass die Unternehmen bei den Höchstlöhnen ziemlich immun sind gegenüber der öffentlichen Diskussion.
Die Antwort der Gewerkschaft Unia darum, die 1:12-Initiative. Schweizer Unternehmen sparen zu wenig Strom. Wir zeigen, wie es anders ginge. Dann sprechen wir über die Themen, die am G8-Gipfel nicht auf der Traktandenliste stehen. Eine neue Spitzelaffäre, die dem G8-Gastgeber Cameron sehr peinlich sein dürfte, und das Weltklima, das für die 8 größten Nationen offenbar nicht mehr interessant genug ist. Dies und mehr also nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.754 Punkten plus 1,5%. Der Euro wird zu 1.23.22 gehandelt, der Dollar zu 92,39 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag: bleibt es oft sonnig und es wird heiß. Die Temperaturen erreichen 30 bis 34 Grad. Gegen Abend gehen in den Berner, Wallis und Bündner Alpen einzelne Gewitter nieder. Im Tessin ist es ziemlich sonnig, in den Bergen fällt örtlich Regen. Am Dienstag geht es mit sonnigem und noch heißerem Wetter weiter. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 35 Grad. Im Jura und in den Alpen bilden sich gegen Abend einzelne, teils kräftige Gewitter. Am Mittwoch bleibt es noch längere Zeit sonnig, im Westen kommen teils heftige Gewitter auf, im Tessin wird es ebenfalls gewitterhaft.
Wer Asyl sucht in der Schweiz, darf bisher in den ersten Monaten nicht arbeiten. Das soll verhindern, dass die Schweiz zu attraktiv wird für Asylsuchende. Jetzt aber will der Bundesrat einem Teil dieser Asylsuchenden das Arbeiten erlauben. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat die Lockerung in die grosse Asylreform eingebaut, bislang unbemerkt von der Öffentlichkeit. Dominik Meyer mit den Einzelheiten.
Arbeiten dürfen heißt ankommen im neuen Land, heißt sich integrieren. Das ist das Credo von Beat Meiner, dem Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Klar freut er sich darüber, dass der Bundesrat für fast die Hälfte der Asylsuchenden das Arbeitsverbot streichen will.
Das ist ein ganz großer Fortschritt. Das entspricht genau dem Sinn und Geist dieser Neustrukturierung, dass man die Leute, die hier bleiben dürfen, sofort der Integration zuführt. Das heißt, die können, sobald sie in den Kantonen sind, dürfen sie arbeiten. Das ist eine ganz gute Sache.
Es geht um rund 40% der Asylsuchenden, und zwar um diejenigen, die nicht die beschleunigten Verfahren durchlaufen werden, von denen jetzt alle sprechen, sondern ein sogenanntes erweitertes Verfahren. Es sind meistens Menschen, die auf den ersten Blick klare Fluchtgründe und somit gute Chancen auf Asyl haben. Sie sollen künftig von Anfang an arbeiten dürfen. Heute gilt eine Sperrfrist von mindestens 3 Monaten, in der Praxis aber ist es häufig ein halbes Jahr. Wie gesagt, 4 von 10 Asylsuchenden können auf die Lockerung hoffen. Mario Gattiker, der Direktor des Bundesamts für Migration, bestätigt.
Im erweiterten Verfahren, dort sind auch die Gesuche nicht offensichtlich unbegründet, können die Personen arbeiten, wenn sie eine Stelle finden, die nicht anderweitig besetzt werden kann.
Man hört's, Gattiker dämpft die Erwartungen. Asylsuchende sollen nämlich nur dann arbeiten dürfen, wenn sich kein Schweizer, keine EU-Bürgerin und kein Ausländer mit einer normalen Arbeitsbewilligung finden lässt für den Job. Das ist Bedingung 1. Hinzu kommt, die Kantone sollen frei entscheiden können, ob die Asylsuchenden überall oder nur in bestimmten Branchen arbeiten dürfen, zum Beispiel im Gastgewerbe oder in der Landwirtschaft. Das sind viele Wenn und Aber. Trotzdem zählt der Bundesrat darauf, dass spürbar mehr Asylsuchende arbeiten würden als heute, wo die Zahlen sehr tief sind. Die Lockerung des Arbeitsverbots könne den Bundesrat finanziell entlasten, schreibt der Bundesrat nämlich in seinen Unterlagen zur Asylreform. Das Kalkül, wer arbeitet, braucht weniger oder gar keine staatliche Unterstützung. Beschlossene Sache ist die Streichung des Arbeitsverbots aber noch nicht. Das Parlament wird entscheiden und Widerstand zeichnet sich ab. Die SVP sagt auf Anfrage kategorisch Nein. Und auch CVP-Nationalrat und Asylpolitiker Gerhard Pfister gibt sich sehr skeptisch.
Die Attraktivität der Schweiz als Asylland steigt natürlich, wenn sie die Möglichkeit eröffnen, Arbeit zu finden. Sie schaffen dann eigentlich Integrationsanreize unter Umständen, auch bei Leuten, die dann das Land wieder verlassen müssen, ist dann aber nicht mehr verlassen, weil sie schon integriert sind. Und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Pfister wittert ein taktisches Manöver von SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga. Es gehe ihr darum, die Linke an Bord zu holen für die grosse Asylreform. Bürgerliche Parlamentarier werden die Lockerung beim Arbeitsverbot wohl bekämpfen. Ausgang offen.
Die Löhne, vor allem die hohen und die tiefen Löhne, werden dieses Jahr noch viel zu reden geben, denn wir stimmen über verschiedene Initiativen zum Thema ab. Die Gewerkschaften sammeln jetzt Argumente für eine dieser Initiativen, und zwar mit einer Lohnuntersuchung. Und diese Untersuchung zeigt, die Lohnschere hat sich im vergangenen Jahr noch weiter geöffnet. Will heißen, die Löhne der Topmanager sind stärker gestiegen als jene der Bürzer. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Die Gewerkschaft Unia hat die Entwicklung der Löhne in 41 Unternehmen unter die Lupe genommen, darunter 15 der größten Konzerne an der Schweizer Börse. International tätige Konzerne, zum Beispiel in der Pharma- oder Finanzbranche, bei denen die Managerlöhne vergleichsweise hoch und die Lohnunterschiede groß sind. Das Ergebnis: Die höchsten Löhne sind im vergangenen Jahr um mehr als 13% gestiegen, die tiefsten Löhne dagegen um weniger als 1%. Die Manager verdienten deutlich mehr, obschon manche Unternehmen rückläufige Gewinne hinnehmen mussten. Das überrasche ihn nicht, sagt Beat Baumann von der Unia.
Ja, es gibt eigentlich keine Zusammenhänge zur wirtschaftlichen Entwicklung. Solange die Unternehmen Gewinne machen, werden auch Höchstlöhne erhöht.
Die Lohnschere hat sich 2013 also weiter geöffnet, im Durchschnitt auf 1 zu 135. Will heißen, der bestbezahlte Manager verdient 135 Mal mehr als der Angestellte mit dem tiefsten Lohn. Das Verhältnis des höchsten zum tiefsten Lohn ging in der jüngsten Krise zwar leicht zurück, auf 1 zu 120 im vergangenen Jahr. Nun liegt der Wert aber bereits wieder über dem Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre. Das Fazit der Lohnauswertung der Unia deckt sich mit einer ähnlichen Untersuchung, die der Arbeitnehmerdachverband Travaiswiss durchführt. Demnach prägten aber nicht mehr Einzelfälle wie Daniel Vassella oder Marcel Ospel das Bild. Die Lohnschere öffne sich nicht nur bei den ganz Großen der Pharma- und Finanzbranche, sondern neu auch bei Unternehmen im Mittelfeld, zum Beispiel Lonza, Clariant, Georg Fischer oder Oerlikon. Und das trotz Kritik in weiten Teilen der Bevölkerung, wie die deutliche Annahme der Abzocker-Initiative gezeigt hat. Beat Baumann von der Unia:
Offenbar sind diese Unternehmen und Spitzenmanager auch ein wenig immun der öffentlichen Diskussion gegenüber.
Die neuesten Zahlen zur Lohnentwicklung in der Schweiz, so erwarten die Gewerkschaften, liefern weitere Munition für anstehende Volksabstimmungen über eine Lohnobergrenze, Stichwort 1 zu 12 Initiative, oder über die Einführung eines Mindestlohns von 4'000 Franken.
Die Schweiz muss Strom sparen, sonst gelingt die Energiewende nicht. Gefordert ist besonders die Wirtschaft, denn sie verbraucht rund 60% des Schweizer Stroms. Logisch wäre Stromsparen bei den Unternehmen besonders wichtig. Eine Untersuchung der Umweltorganisation WWF bei den größten 50 Schweizer Unternehmen zeigt aber, dass sich bisher nur ein kleiner Teil der Unternehmen dessen bewusst ist. Charles Lieber.
Mehrheitlich auf Standby. So lassen sich die Erkenntnisse der WWF-Untersuchung zusammenfassen. Die Mehrheit der 50 größten Schweizer Unternehmen kennt nämlich ihren jährlichen Strombedarf gar nicht und hat auch keine Pläne, das zu ändern. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel der Rückversicherungskonzern Swiss Re. Vor 10 Jahren hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, den Energiebedarf jedes Jahr um 2% zu senken. Natürlich, weil das gut ist für das Image, vor allem aber auch, weil sich damit Geld sparen lässt, erklärt Vincent Eckert, der Umweltbeauftragte von Swiss Re.
Wenn man bedenkt, dass wir 32% Energie pro Mitarbeiter reduzieren konnten, dann sind es auch 32% der Kosten.
Allerdings, wer wie Swiss Re ein Drittel der Energiekosten pro Mitarbeiter einsparen will, muss zuerst einmal investieren. Investieren in das systematische Erfassen des eigenen Strombedarfs, dann investieren in energieeffiziente Rechenzentren, in besser isolierte Gebäude und vor allem in viel besser informierte Mitarbeitende. Ein Schlüsselfaktor, findet Vincent Eckert.
Stromeffizienz kann man nur erreichen, wenn man mit kleinen Maßnahmen und Sensibilisierung von den Mitarbeitern erreicht. Sonst ist es sehr schwierig.
Swiss Re beschränkt sich nicht auf das Büro. Mitarbeitende erhalten vom Unternehmen Unterstützungsbeiträge bis 5'000 Franken für mehr Energieeffizienz daheim, für Solarpanels auf dem eigenen Hausdach oder den Einbau einer Wärmepumpe. Die Idee, wer daheim ans Sparen denkt, tut es wohl auch am Arbeitsplatz. So erreichte Swiss Re in kürzerer Zeit mehr als geplant und war bereit, noch einmal zu investieren in Ökostrom. Der ist zwar teurer, das Unternehmen kann sich das aber leisten, weil die Energiekosten insgesamt dennoch sinken. Ein Ende dieser Entwicklung sei nicht absehbar, sagt der oberste Stromsparer von Swiss Re.
Man kann immer optimieren, und zwar auch aus der Tatsache, dass es auch eine kontinuierliche Verschlechterung immer wieder gibt.
Verschlechterung, weil Unternehmen bekanntlich gerne expandieren, zusätzlichen Büroraum benötigen, mehr Computer in Betrieb nehmen oder einfach wieder etwas nachlässiger werden. Auch für relativ stromeffiziente Unternehmen gibt es also keinen Anlass, in den Standby-Modus zu verfallen. Effizientes Strommanagement, das zeichnet die insgesamt 8 Vorreiter in der Schweiz aus. Die selbst auferlegte Energiewende in der Schweiz wäre darauf angewiesen. Erst ein Drittel der größten Schweizer Unternehmen hat das bisher erkannt.
Uhr, Sie hören Rendezvous, das Politik- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Und à la James Bond geht es jetzt weiter. Die Dokumente des amerikanischen Ex-Spions Edward Snowden wirbeln nämlich noch mehr Staub auf. Die neuesten Enthüllungen zeigen, dass der britische Geheimdienst die Delegationen des G20-Gipfels in London systematisch abgehört und überwacht hat. Das war vor 4 Jahren. Das berichtet heute die britische Zeitung The Guardian. Der Zeitpunkt dieser Enthüllung ist aber kaum zufällig. Heute Nachmittag beginnt in Nordirland nämlich der G8-Gipfel und Gastgeber ist der britische Premierminister. Martin Aliot berichtet.
Die englische Redensart zur Umschreibung einer offensichtlichen Tatsache ist etwas derb. Bären verrichten ihre Notdurft im Wald. Das ist heute eine weit verbreitete Reaktion auf die jüngsten Enthüllungen der britischen Tageszeitung The Guardian. Warum sollte es überraschend sein, dass Spione spionieren? Der Guardian veröffentlicht Dokumente aus dem Fundus des flüchtigen Amerikaners Edward Snowden, der letzte Woche den amerikanischen Geheimdienst beschuldigt hatte, die digitale Kommunikation weltweit angezapft zu haben. Die heutigen Angaben sind wesentlich konkreter. Demnach hat der britische Geheimdienst im Jahre 2009, als das Vereinigte Königreich unter Premierminister Gordon Brown den Vorsitz der G20-Länder innehatte, systematisch die BlackBerry-Mobiltelefone und den Internetverkehr der eingeladenen Delegationen abgehört und bespitzelt. Türkische und südafrikanische Politiker werden eigens erwähnt. Andernorts ist die Rede von amerikanischen Versuchen, den damaligen russischen Ministerpräsidenten Medvedev abzuhören. GCHQ, die britische Abhörzentrale in Cheltenham, soll an den Konferenzorten sogar eigene Internetcafés eingerichtet haben, um die Passwörter der Delegierten zu ihren eigenen Konten zu speichern. Die mündlichen Konversationen der Konferenzteilnehmer wurden in Echtzeit von 45 Experten abgehört und grafisch im Überwachungszentrum an die Wand projiziert. Britische Minister erhielten während heiklen Verhandlungen über die Weltwirtschaft und das damals absturzgefährdete Bankensystem laufend aufdatierte Berichte über die Erwägungen ihrer angeblichen Partner. Nach Abschluss der Gipfeltreffen gratulierten sich die Spione gegenseitig zu einer geglückten Operation. Das alles klingt nach Spionageroutine auf technisch anspruchsvollem Niveau. Doch derzeit sind die Briten grundsätzlich besorgt über die Rechtmäßigkeit der staatlichen Abhörpraktiken. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen und dem britischen Geheimdienst weckt den Verdacht, dass auf dem Umweg über den CIA britische Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Die britische Regierung hat heute Morgen noch nicht auf die jüngsten Vorwürfe reagiert. Aber sie wird sich heute Nachmittag, wenn der G8-Gipfel an den Ufern von Loch Earn in der nordirischen Grafschaft Fermanagh beginnt, peinliche oder zumindest spitze Fragen von ihren Gesprächspartnern gefallen lassen müssen.
Martin Aliot. Und das Hauptthema dieses G8-Gipfels in Nordirland wird die Lage in Syrien sein. Während Jahren war allerdings der Klimawandel das große Traktandum auf den G8-Gipfeln. Aus gutem Grund, denn es geht hier um eines der schwierigsten Probleme der Menschheit. Doch in den letzten 3 Jahren wurde die Klimaveränderung allmählich von der Agenda der großen Gipfeltreffen verdrängt. Und diesmal, im nordirischen Loch Earn, ist es erstmals überhaupt kein Thema mehr. Vom G8-Gipfel in Nordirland, Fredrik Steiger.
Stundenlang diskutierten die Staats- und Regierungschefs der großen Mächte auf ihren Gipfeln in Heiligendamm, in St. Petersburg, in L'Aquila, in Hokkaido über das Klima. Sie setzten so den Klimawandel ganz oben auf die internationale Prioritätenliste und machten Druck auf die UNO-Klimaverhandlungen. Mit eindringlichen Appellen wandte sich etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel an ihre Amtskollegen. Gemessen würden sie alle daran,
ob wir in der Lage sind, eine Lösung für das Zukunftsthema, für die Frage der Bekämpfung des Klimawandels zu finden.
Am Ende knickte sogar US-Präsident George Bush ein, er, der die Erderwärmung lange als Fiktion abtat.
America and other nations will set a long-term global goal for reducing greenhouse gases.
Doch heute und morgen in Loch Earn wird nicht eine einzige Minute über den Klimawandel gesprochen, ebenso wenig über die UNO-Nachhaltigkeitsziele. Dies, ob schon sie dringend definiert werden müssten, da sie schon bald die UNO-Millenniums-Entwicklungsziele ablösen sollen. John Curtin von der Universität Toronto, der seit Jahren die Gipfeltreffen der Mächtigen wissenschaftlich begleitet, spricht vom größten Versäumnis auf dem aktuellen G8-Treffen.
Deeply disappointing, and I think that will be the one great flaw of this summit.
Auf den bisherigen Gipfeln sei es stets gelungen, wenigstens kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen.
Past summits did find a way to do at least some specific things that would help the problem.
Heute würden die G8 das vielleicht gravierendste Problem des Planeten schlicht ignorieren. Empört äußert sich Greenpeace-Chef Kumi Naidu.
A complete business as usual approach, so there's no ambition, it's out of touch with what the science tells us to do.
Man tue, als seien Lösungen nicht dringend, es fehle jeder Ehrgeiz, etwas zu bewegen. Für die jähe Abkehr vom Klimathema gibt es Gründe. Sicher ist, mit der Wirtschaftskrise oder den Erschütterungen im Nahen Osten haben sich andere Probleme nach vorn geschoben, auch in der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit. Das heißt für die Politiker, mit Klimapolitik sind zurzeit keine Wahlen zu gewinnen. Dazu kommt, die Spitzenpolitiker sind uneinig, wie man klimapolitisch weiter vorgehen will und vor allem, wer welche Opfer bringen muss. Also lässt man lieber die Finger davon. Und der US-Klimaforscher James Hansen kritisiert:
In the case of climate change, there have been documented some of the major energy companies have paid.
Es sei der Öl-, Gas- und Kohlelobby mit einer beispiellosen Kampagne gelungen, Zweifel zu säen an der vom Menschen gemachten Klimaerwärmung. Dies auch, indem sie einzelne Wissenschaftler auf ihre Seite gebracht habe. So sei der Eindruck der Dringlichkeit geschwunden. Die Nachhaltigkeitsdebatte hat man gar völlig von der G8 in die G20-Runde ausgelagert. Dort sind viele Schwellenländer vertreten, für die Umweltthemen nicht prioritär sind. Weil von den G8 vorläufig nichts zu erwarten sei, setzt nun Greenpeace auf öffentlichen Druck.
We have to take back some of the power into our own hands in terms of what we've vested into this unrepresentative and actually largely undemocratic.
Und Oxfam-Sprecherin Emma Siri sagt am Rande einer Kundgebung in Belfast:
We're pushing them to make sure they really do deliver on a deal. It's hanging in the balance right now, but they can work round the clock in the next two days and get it done.
Noch bemühe man sich, noch hoffe man, dass bis zum Gipfelende doch noch etwas rauskomme bei den großen Umweltthemen. Wahrscheinlich ist das nicht.
In Istanbul kam es auch in der Nacht auf heute zu vereinzelten Zusammenstößen zwischen der Polizei und Kritikern von Ministerpräsident Erdogan. Für den heutigen Montag haben mehrere Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Ich fragte darum Werner van Gentz, wie viel ist in Istanbul zu spüren von diesem Streik?
Selber habe ich nicht viel gespürt, aber ich bin auch sehr früh aus dem Hotel zum Flughafen gefahren. Es heißt, dass im öffentlichen Verkehr, dass es zu spüren ist und auch in den Spitälern. Allerdings ist der Organisationsgrad in der Türkei der Gewerkschaften relativ niedrig. Das ist eine Folge des Militärputsches anfangs der 1980er Jahre und davon haben die Gewerkschaften sich eigentlich nie erholt. Aber das Leben wird nicht zum Stillstand kommen, aber es wird doch recht schwierig sein heute. Es wird auch mehrere Märsche der Gewerkschaften geben im Zentrum der größeren Städte. Also insofern werden das die Leute sicherlich spüren.
In Istanbul scheint eine neue Eskalationsstufe erreicht. Gestern gingen Gegner und neu auch Anhänger von Erdogan auf der Straße aufeinander los. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Wie gefährlich ist diese Entwicklung?
Ich glaube, das kann sehr gefährlich werden. Ich habe das gestern eben selber erlebt, wie ich aus dem Studio kam und dann zurück ins Hotel wollte. Zunächst waren da einige 1000 Demonstranten, die haben sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei geliefert. Die Polizei hat Tränengasgranaten und Reizgasgranaten abgefeuert. Die Demonstranten sind weggelaufen, sind wieder zurückgekommen. Das ging so den ganzen Tag eigentlich hin und her. Und plötzlich sind die Demonstranten wie in wilder Panik weggerannt. Und ich stand plötzlich ziemlich alleine mitten auf einem Platz und sah dann, wie etwa 40 relativ schwer bewaffnete jüngere Männer runterkamen vom Berg. Und die hatten alle Schlagstöcke und Ketten und sind auch hinter einigen Demonstranten gegangen. Und dann aber alle nach Kasım Pasha weitergegangen. Kasım Pasha ist die Heimat von Erdogan. Und offenbar wollten sie die Heimat, dieses Armenviertel am Goldenen Horn, wollten sie dieses Armenviertel schützen, damit nicht auch dort noch die Demonstranten die Plätze besetzen würden. Aber es ist, wie gesagt, eine ziemlich gefährliche Entwicklung, wenn das überhand nimmt.
Gestern hielt ja Erdogan eine flammende Rede vor seinen Anhängern. Wenn das die Folge ist, spielt der Erdogan nicht mit dem Feuer?
Ich glaube nicht, dass er das aus einem Kalkül heraus tut. Ich glaube, dass er wirklich tief davon überzeugt ist, dass die Demonstranten unerzogene Kinder sind und die brauchen einfach eine Prachtprügel. Wie das auch in der traditionellen türkischen Familien ist, wo die Kinder traditionell geschlagen worden sind in der Vergangenheit und zum Teil heute auch noch. Ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt wirklich die Leute gegeneinander aufhetzen möchte, denn das müsste er auch wissen, dass das sehr, sehr gefährlich werden kann. Es ist aber seine tiefen Überzeugung, dass das eine kleine Gruppe von Demonstranten ist, marginalen Leuten, wie er sagt. Es muss einfach der Staat oder wer auch immer muss mit diesen Leuten fertig werden.
Noch ein Wort zu den Anhängern von Ministerpräsident Erdogan. Wer steht eigentlich hinter ihm? Ist das die große Mehrheit noch der Türkinnen und Türken?
Es war eine Mehrheit, es war keine große Mehrheit, etwa die Hälfte der Wähler hat ja für Erdogan eingelegt. Diese Mehrheit ist kleiner geworden, aber wir haben aber gesehen in Ankara am Samstag und gestern dann in Zeytinburu in Istanbul, dass immer noch Hunderttausende von Anhängern sehr einfach mobilisiert werden können. Also ich würde sagen, Erdogans AK-Partei ist immer noch die stärkste Partei in der Türkei, aber sein Ansehen hat sehr gelitten. In den letzten Umfragen hat man zum Beispiel gefragt, ob man einverstanden ist mit seinem harten, harschen Auftreten gegenüber den Demonstranten. Und da waren auch Leute aus den eigenen Reihen, die gesagt haben, das ist nicht der richtige Weg, um mit Gegnern umzugehen.
Sagt Werner van Gent zu den Entwicklungen in der Türkei. Es ist gleich eins, also Zeit fürs Tagesgespräch, und zwar über eine neue Bedrohung für die Menschheit. Was tun, wenn Antibiotika nicht mehr wirken? Antworten gibt es gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
In der Schweiz soll die Lohnschere zwischen Managern und normalen Angestellten im letzten Jahr weiter auseinandergegangen sein. Das zeigt eine Studie der Gewerkschaft Unia bei den 41 größten börsenkotierten Unternehmen. In Großbritannien macht ein Spionageskandal Schlagzeilen. So soll der Geheimdienst 2009 die Mails von Teilnehmern des G20-Gipfeltreffens überwacht haben. Das berichtet die Zeitung Guardian. Der türkische Innenminister übt scharfe Kritik an den Gewerkschaften, die zu einem Generalstreik aufgerufen haben. Dieser Aufruf sei illegal, die Polizei werde den Generalstreik unterbinden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.